Also die suchen einfach Termine für Großdemos. Es tobt ja seit einem Jahr der Streit in der rechten Bewegung. Kapriziert man sich auf ein paar große Events oder kann ein politischer Druck eher durch lokale, vielfältige, winzige Kleinaktionen, die täglich, mehrfach täglich stattfinden, erreicht werden? Und jetzt die Fraktion, die sagt, nee, wir brauchen schon zumindest ab und zu auch die Großevents, die braucht dazu natürlich Anlässe. Sie konstruiert diese Anlässe selber, also indem man sagt, Kassel ist die weltweite Demo oder Stuttgart ist ein Jahr Bewegung oder Berlin, weil dort die Regierung sitzt. Und ich glaube, einen ähnlichen Effekt soll auch der 1. Mai haben. Es ist ein Tag, ähnlich dem Wochenende, wo alle Zeit haben und wo es auch eine gewisse Demo-Tradition gibt seit vielen, vielen Jahren. Jetzt, was die Arbeiterinnenbewegung angeht oder was in den letzten Jahren auch Neonazi-Aufmärsche angeht. Also auch der 1. Mai ist ein naheliegender Demo-Tag. Das dürfte der Grund gewesen sein, warum vor, ja, mittlerweile einfach schon wirklich 2 Monaten da die erste Mobilisierung aufgetaucht ist für einen damals noch Aufmarsch oder Aufzug genanntes Event in München.
Ja, eigentlich laufen an dem Tag ja viele Demos. Man könnte ja auch sagen, manche Ziele dürften sich ja ergänzen. Die Veranstalter und Veranstalterinnen, die Restaurantbesitzerinnen und Köchinnen und so weiter werden doch auch am 1. Mai vielleicht mit ihren Gewerkschaften auf die Straße gehen. Warum braucht es dann eine Querdenken-Demo und wie unterscheiden die sich gegenüber den Gewerkschaftlichen? Haben sie da eine Gegenkundgebung sozusagen? Sagt man, nee, geht nicht zu dem DGB, sondern kommt zu uns?
Das ist bisher nicht aufgetaucht, so eine klare Gegenpositionierung gegen die sonstigen 1. Mai-Aktivitäten, aber inhaltlich ist es das am weitest entfernteste, was du dir vorstellen kannst. Also die Demos der Schwurbelszene, also der Pandemieleugnerinnen, der Corona-Leugnerinnen, das sind rechte Demos, sie sind voll mit meist antisemitischem, oft auch rassistischem Ressentiment bis unter die Decke, voll von einer Abgrenzung von Medien- und Pressefreiheit. Sie sind voll mit Anti-Antifa-Agitation und anti-linken Parolen. Sie sind voller Verschwörungserzählungen und Irrationalismus. Sie sind voll von Wissenschaftsfeindlichkeit und Anti-Intellektualismus und sie sind überaus voll von Antisemitismus. Und was sie halt insgesamt auszeichnet, ist, dass sie einen einheitlichen Volkswillen konstruieren, wie das alle rechten und rechtspopulistischen Bewegungen der Vergangenheit so gemacht haben. Also ein völlig antidemokratisches, undemokratisches Element. Und das dürfte sie dann wirklich von den linken und gewerkschaftlichen 1. Mai-Demos massiv distanzieren. Sie sind entsolidarisierend. Also sie wollen die Freiheit des Einzelnen beim Risiko des Absterbens von Zehntausenden. Sie tragen ja die Freiheit im Mund und gemeint ist damit eine individualisierte Freiheit auf Kosten der Gesundheit und des Lebens ihrer Mitmenschen.
Jetzt merken wir aber zum 1. Mai, dass da wieder verschiedenste Demonstrationen oder Kundgebungen ablaufen sollen. Ich meine, der Dritte Weg hat das letzte Mal, als in München demonstriert wurde, glaube ich, mit aufgerufen. Die demonstrieren dieses Jahr in Zwickau, soweit ich das nachvollziehen konnte. Also ist der 1. Mai einfach so ein umkämpfter Tag, dass da jede Gruppe und jede Einzelgruppe ihre eigenen Bilder erzeugen will? Oder merkt man da schon, dass sich die zum Teil extrem rechten Parteien jetzt nicht mehr ganz so an Querdenken ranwanzen?
Nee, das sind jetzt verschiedene Aufmarschtraditionen einfach in Konkurrenz. Und der Punkt ist ja, dass seine extreme Rechte gerne sich bei Schwurbeldemos beteiligt, aber da schauen wir einfach auch zu, wie ein Rechtsruck und Radikalisierung passiert. Der 1. Mai hat eine gewisse in den letzten Jahren Tradition bei denjenigen Neonazis, die sich als Dritter Weg organisieren oder davor Freies Netz Süd. Das machen die einfach traditionell und das wollten sie offensichtlich in diesem Jahr nicht aufgeben, um stattdessen sich irgendeiner Schwurbeldemo anzuschließen. Ich denke, das stand nie zur Debatte. Die beteiligen sich zwar manchmal gerne und sind oft erstaunt, auf wie wenig Kritik sie dabei stoßen oder dass sie sogar mit offenen Armen aufgenommen werden. Aber jetzt deswegen gleich ihre eigenen Aufmärsche abzusagen, das stimmt nicht.
Was ist jetzt zu erwarten? Also der 1. Mai fällt auf einen Samstag dieses Jahr. In München gibt es wahrscheinlich wieder Veranstaltungen. Es wird vielleicht Online-Kongresse und so weiter geben. Aber wir sind hier bei LoRa ganz nah an der Theresienwiese. Was erwartet uns an diesem Tag, wenn wir vor die Tür gehen? Wovon würdest du ausgehen?
Das ist nicht ganz sicher zu sagen vom aktuellen Standpunkt, denn nach monatelanger Bewerbung dieses 1. Mai-Termins haben die Veranstaltenden selber jetzt ihren Aufzug abgesagt. Klar, ein Großaufzug wäre sicher auch erstmal vom KVR mit einer Untersagung belegt worden, nach den Erfahrungen der letzten Wochen, insbesondere bei Querdenker-Demos, wenig verwunderlich. Und entsprechende Rechtsstreits hat Markus Heinz und Co. schon viele verloren vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof. Deswegen soll es jetzt ja nur die Kundgebung geben, das macht die ganze Geschichte unattraktiv. Des Weiteren unattraktiv macht die Teilnahme in München für viele ein Streit. Es toben ja hinter den Kulissen auch massive Streitereien. So einig sind die sich alle gar nicht in der Corona-Leugner-Szene. Ein massiver Streit, in dem unter anderem die Münchner Akteurinnen und Akteure, das ist Markus Heinz, inbegriffen sind. Jetzt weiß ich nicht, wie nachhaltig dieser Streit alles kaputt macht, aber das wird der Mobilisierung auch nicht helfen. In den letzten Tagen ist die Mobilisierung durchaus ab und zu gepostet worden, auch mal in Hessen, auch mal in Österreich. Aber es ist jetzt ja auch schon 10 Tage vor diesem angekündigten Event und es ist einfach überhaupt nicht vergleichbar mit der Mobilisierung, die beispielsweise in den letzten Tagen für die heutigen Aktionen in Berlin gelaufen sind. Also insofern würde ich sagen, das wird kein riesiges Event mehr, aber unterschätzen und verharmlosen sollte man es auch nicht, denn die Szene hat gezeigt, sie kann oft, und wenn es nur über einen Nachmittag Vorlaufzeit ist, noch viele hundert Menschen oder gar eine vierstellige Anzahl von Menschen zusammentrommeln.
Was ist deine Wahrnehmung jetzt nach über einem Jahr Beobachtung? Was hat sich da entwickelt? Du hast gerade den Streit angesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass die Dritte Weg schon aufgerufen hatte. Es gibt immer wieder die Geschichten mit Evangelikalen und so weiter. Ist da eher jetzt eine Müdigkeit zu spüren, dass manche Leute einfach sagen, okay, jetzt war ich auf so vielen Demonstrationen, jetzt habe ich keine Lust mehr, das wird mir zu anstrengend, oder ist eine Radikalisierung in die eine oder andere Richtung zu spüren? Wo sind wir denn? Also wo haben sich diese Menschen hinentwickelt, die zum Teil ja nicht mehr in einem normalen Gespräch miteinander kommunizieren können?
Also inhaltlich waren rechte Propaganda und der rechte Ideologie und rechte Ideologie-Fragmente von Anfang an vorhanden. Das ist also im Prinzip nicht schlimmer geworden, es ist nur deutlicher geworden, die Grenze des Sagbaren, des offen Postbaren, des offen von der Bühne Hetzbaren hat sich natürlich nochmal deutlich verschoben. Ansonsten ist es so, ich würde es als eine rechte soziale Bewegung bezeichnen, als eine Bewegung von rechts, und wie jede soziale Bewegung hat die auch, das ist ja ein Kennzeichen davon, Aufschwünge und Abschwünge und Phasen der Latenz. Und insofern gibt es in unterschiedlichen Regionen manchmal auch den Eindruck, das Ganze wäre eher im Niedergang befindlich. Davor würde ich warnen. Ich würde sagen, die halten sich jetzt schon ganz gut. Und vor allem gibt es eine unfassbare Zunahme der Schlagzahl an Aktionen. Also wir haben ja mittlerweile zwischen 100 und 150 Versammlungen der Pandemieleugnerinnen in Bayern pro Woche. Wir haben ja in München zum Teil mehrere Anmeldungen pro Tag täglich. Und das ist natürlich schon auch nochmal ein Unterschied zum Frühjahr letzten Jahres, als es vielleicht zu Hochphasen 30 Versammlungen der Szene in Bayern pro Woche gab. Es ist so, was auf jeden Fall zu beobachten ist, ist eine furchtbare weitere Radikalisierung hin zu Gewalt und Militanz und zur Ausprägung nicht nur von Übergriffen auf Medienvertreterinnen und Polizeibeamtinnen, sondern hat es jetzt ja auch schon eine ganze Reihe Anschläge gegeben aus der Szene in Bayern, die meiner Meinung nach viel zu wenig in der Gesellschaft diskutiert werden.
Das hat dich ja auch persönlich getroffen.
Also ja, als Medienvertreterin oder Medienvertreter ist man da eins der Hauptfeindbilder, jetzt nicht, weil sie unzufrieden mit der Berichterstattung wären, das ist ja jedem unbenommen, oder weil sie eine emanzipatorische Medienkritik äußern würden, sondern im verschwörungsideologischen Weltbild wird man als Teil der bösen Elite betrachtet, als Teil der Mitverschwörung, als Teil derer, die es mitverursacht haben. Und aus diesem Furor, aus diesem Zorn, aus der Wut und aus der rechten Ideologie raus, vermengt mit dieser Anti-Antifa-Kampagne und Anti-Antifa-Agitation, wird man dann, das ist wenig verwunderlich, von denen auch gewaltförmig angegriffen. Das ist eine gewalttätige, aggressive Bewegung. Da können sie noch so oft Herzchen machen oder von Liebe und Freiheit und Frieden reden.
Jetzt ist für dich Gewalt auf Demonstrationen und persönliches Angegangen werden nichts Neues. Du beobachtest seit vielen Jahren die rechte Szene, hast dort auch mit Bedrohungen zu tun gehabt. Wie hat sich das verändert? Sind es immer noch die gleichen Leute, die jetzt halt auf einer anderen, größeren Demonstration mitlaufen? Oder trifft es tatsächlich da auch einfach Leute, von denen du jetzt nicht erwartet hättest, dass sie gewalttätig gegenüber JournalistInnen werden?
Natürlich, wenn man so Szenen lang beobachtet, dann erkennt man personelle Kontinuitäten. Menschen, die schon früher in extrem rechten Organisationen mitgehampelt sind, Menschen, die bei der AfD organisiert sind, Menschen, die bei Pegida mit auf die Straße gegangen sind. Aber ich würde sagen, das ist gar nicht der Schwerpunkt dieser Demos. Der Schwerpunkt dieser Demos sind Menschen, die sich eben jetzt entschlossen haben, auch bei einer rechten Straßenbewegung mitzumachen, auch wenn die es vielleicht bei Pegida noch nicht gemacht haben oder da vielleicht noch kritisch gegenübergestanden wären. Das bedeutet eben Rechtsruck, dass Menschen sich halt nicht als Demokratinnen und Demokraten oder Vertreterinnen emanzipatorischer Positionen erweisen, sondern letztendlich auch für eine rechte Bewegung auf die Straße gehen. Und es ist schon sehr, sehr krass, wie sehr viel der Demo-Inhalte der Friedensmahnwachen, der Rechten oder der Pegida-Aufmärsche und flüchtlingsfeindlichen Protesten sich jetzt wiederfinden. Beispielsweise in der Agitation gegen Antifaschistinnen und Antifaschisten oder gegenüber Pressevertreterinnen und Pressevertretern. Aber auch wenn man sich einfach nur die Parolenentwicklung anschaut, also dieses Merkel muss weg, was ja eben halt auch die Querdenker-Demos mittlerweile bestimmen.
Meine Frage hat sich jetzt noch mehr darauf bezogen, auf die Gewalt, die du ja auch erfährst und auf die Bedrohungen, die du bei Kolleginnen mitbekommst. Kommt das immer noch von der alten Kontinuität, also Leute, die das davor schon mal gemacht haben und da straffrei bei rumgekommen sind? Oder kommt das tatsächlich dann auch von Leuten, die gänzlich neu dabei sind, wo du gesagt hättest, hätte ich jetzt so nicht erwartet, dass die Radikalisierung und dieser Übersprungshandlung zu Gewalt oder zu Bedrohung so schnell geht?
Also kann ich nicht wissenschaftlich beantworten, müsste man mal untersuchen, ob die Menschen einfach früher schon beispielsweise in ihrem im unpolitischen privaten Umfeld beispielsweise schon gewalttätig geworden sind. Allen voran müsste man da mal einen Zusammenhang zu häuslicher Gewalt, insbesondere gegen Ehefrauen und Kinder, untersuchen. Ich würde mich nicht wundern, wenn die Bereitschaft, insbesondere als, sagen wir mal, mittelalterlicher, frustrierter Mann hier zuzuschlagen, sich auch schon früher in Gewalt umgesetzt hätte. Das kann ich so nicht beobachten. Tatsächlich ist es halt eine Entfesselung. Die haben gemerkt, ein Jahr lang, dass sie eigentlich ziemlich oft tun und lassen dürfen, was sie wollen, dass ihnen kaum mal wer was entgegensetzt, was das Maskentragen, was das Auflagen einhalten, was den Abstand einhalten angeht. Die haben gemerkt, dass sie in ihren Kanälen eigentlich posten können, was sie wollen, weil es keine Löschung oder keine juristische Sanktionierung gibt. Sie haben gemerkt, dass sie Menschen beschimpfen können, beleidigen können, dass sie Kampagnen gegen Einzelpersonen machen können. Und der letzte Schritt ist eben, dass sie diese Leute auch ganz konkret angreifen.
Jetzt ist München trotz allem noch eine Stadt, in der Nazi-Aufmärsche und so weiter zumeist viel Gegenwind bekommen. Auch Pegida konnte nicht richtig Fuß fassen. Was ist da zu erwarten? Oder sind die Gegendemonstrationen einfach geschwächt dadurch, dass Leute sagen, nee, ich bringe mich jetzt nicht selber in Gefährdung und es ist eher schädlich, wenn wir dagegen demonstrieren?
Das ist das Hauptproblem. Also wir können nicht auf der einen Seite uns für Infektionsschutz einsetzen und dann bei Demos zusammenströmen, wie man das vor Corona gemacht hätte. Das ist völlig klar und das behindert natürlich Gegenaktivitäten. Ich würde trotzdem sagen, in München ist Luft nach oben. Also eine Vielzahl der rechten und verschwörungsideologischen Aktionen in München findet entweder ohne Protest oder nur mit ganz, ganz geringen Protest an der Seite statt. Da wäre auch unter den Abstandsregelungen und Corona-Bedingungen sicher noch mehr möglich, von Seiten der Stadtgesellschaft hier nochmal deutlichere Kante zu zeigen. Und es ist eben so in diesem Land, dass es öffentlichen Druck braucht, merkt man ja, wo der öffentliche Druck nicht ausreicht, siehe Stuttgart vor einigen Wochen, da können die ja tun und lassen, was sie wollen. Da wird denen ja gar nichts entgegengesetzt und das bestärkt die natürlich in ihrem rebellischen, pseudorevolutionären Wahn, dass sie sich jetzt an den Systemumsturz machen könnten.